Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir bleiben natürlich in der Western Conference in Runde 1 der NHL Playoffs und heute schaue ich auf die Serie zwischen den Vegas Golden Knights und dem Utah Mammoth. Die Vegas Golden Knights, die hatten am Ende eine Bilanz von 39 Siegen, 26 Niederlagen plus 17 mal den Extrapunkt. Das waren 95 Zähler. Platz 1 in der Pacific, Platz 4 in der Western Conference und Platz 13 insgesamt in der NHL. Utah hatte mehr Siege, 43, dafür aber auch 33 Niederlagen, 6 mal den Extrapunkt, 92 sind das insgesamt. Platz 4 in der Central, das erste Wildcard-Team in der Western Conference, Platz 6 insgesamt im Westen und Platz 15 in der NHL. Und da Utah ja im Grunde die neueste Franchise der NHL ist, sind ja dann aus Arizona nach Utah versetzt worden sozusagen und sie noch nie in den Playoffs waren, gab es eine Serie zwischen den Golden Knights und dem Mammoth bisher noch nicht. In der regulären Saison, da haben sich die Teams dreimal gesehen und alle drei Spiele waren relativ deutlich. Einmal ein 4:1 im November für die Vegas Golden Knights. Dann gab es 4 Tore von Logan Cooley und ein 5:1 gegen die Vegas Golden Knights. Und das letzte Spiel ging mit 4:0 im Mitte März auch an Utah. Das war allerdings alles noch unter Jim Cassidy, also der alte Coach der Vegas Golden Knights. Da komme ich gleich zu. Die Statistiken bei den Standardwerten: Vegas Platz 14 in der Offensive, die Jungs aus Utah auf Platz Nummer 12. Defensiv war Vegas auf 12, Utah auf 11. Beim Powerplay allerdings die Golden Knights Platz Nummer 6, 24,6%. Glatte 20% Utah, das ist nur Platz 18. Und im Unterzahlspiel ebenfalls besser die Vegas Golden Knights Platz 7. Utah auf Position 19 insgesamt. Bei den Advanced Metrics ist es so, dass Vegas den siebtbesten Corsi-Wert hatte. Den viertbesten hatte nämlich Utah. Goals for 16 bei Vegas, 10 bei Utah. Expected Goals for allerdings Platz 5 für Vegas, Platz 6 für Utah. Bei der Schussquote nur Platz 18 für Vegas, Platz Nummer 7 für Utah. Und bei der Fangquote ebenfalls Vegas schlechter, Platz 31 bei 5 gegen 5. Die Fangquote nur 89%. Und Utah mit 90,1% immerhin auf Position Nummer 21. Also, ja, erstmal rein von den Zahlen her festzustellen, die Special Teams sind in der regulären Saison besser gewesen von den Vegas Golden Knights. Aber insgesamt leichte Tendenz, dass die Werte bei Utah ein Stück weit oben höher platziert waren in der National Hockey League. Wenn wir gleich mal anfangen, über die Vegas Golden Knights zu reden, dann geht natürlich kein Weg an der Trainerposition vorbei. Ich habe es gesagt, Cassidy nach 74 Partien entlassen. Da hatte vorher schon Mark Stone gesagt, dass irgendwie ja der Dressing Room, dass es irgendwie so ein Stillstand war im Prinzip und deswegen irgendwann dann vom Management da, ja, im Prinzip der Notknopf gedrückt wurde und John Tortorella kam und da hatte ich ja in der Folge drüber gesprochen. Es kann ja durchaus auch sein, dass das einen Boost gibt und den gab es. 7 Siege, einmal noch einen Extrapunkt, also 15 von möglichen 16 Zählern haben die Golden Knights geholt, aber unter anderem auch auswärts in Edmonton gewonnen, was, würde ich sagen, so ein bisschen entscheidend dafür war, dass sie die Division gewonnen haben und jetzt in Runde 1 das Wildcard-Team bekommen. Also John Tortorella mit einem sehr, sehr guten Effekt. Aber man muss auch sagen, dass John Tortorella schon länger nicht mehr wirklich erfolgreich in der NHL gearbeitet hat, was die Playoffs betrifft. Er hatte 2019 diesen überraschenden Sweep damals gegen das Rekordteam von Tampa Bay, seine alte Liebe sozusagen. Da hat er mit Columbus gewonnen, sehr, sehr überraschend. Habe ich aber auch schon öfter erwähnt, dass das kein typisches Team war, was auf Position 8 platziert war, sondern sie hatten viele, viele gute Spieler, Panarin mit dabei, Duchesne mit dabei, Bobrovsky im Tor und so weiter und so weiter. Und das war sein letzter Erfolg. Und davor war es 2014 nochmal ein Conference-Finale. Aber ansonsten sind da relativ viele Erstrunden aus mit seinen Mannschaften fehlende Qualifikationen, zum Beispiel mit den Flyers. Nicht, dass das die Erwartung war, aber das zeigt für mich schon so ein Stück weit, dass er ja vielleicht nicht mehr ganz so zu den besseren Coaches in der NHL gehört. Vielleicht kann er jetzt aber in Vegas beweisen, dass er doch nochmal so ein bisschen die Kurve bekommen kann. Ganz interessant, in den 3 Spielen, die zwischen Utah und Vegas absolviert wurden, da gab es 3 verschiedene Torhüter bei den Vegas Golden Knights. Aiden Hill, Carl Lindbom und dann eben auch der Schweizer Akira Schmidt. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass in den Playoffs der 4. Torhüter beginnt, den Utah dann sieht auf der Gegenseite, wenn es gegen die Golden Knights geht, nämlich Carter Hart. Hat mich schon, glaube ich, des Öfteren dazu geäußert, dass ich es nicht besonders gut finde, dass er überhaupt so schnell und in der Form in die NHL zurückgekehrt ist. Aber sportlich gesehen war er auch einer der Garanten, dass sie die Playoffs erreicht haben und dass sie eben auch die Pacific gewonnen haben. Denn er hat seine letzten 6 Partien oder alle 6 Partien im April gewonnen. 93% die Fangquote im April. Aber, es sei auch an der Stelle gewarnt, vielleicht ähnlich wie beim Coach ist es so, dass die langfristigen Werte für keinen der Torhüter der Vegas Golden Knights sprechen. Alle 4 haben einen negativen Goal Save Above Expected Wert. Schmidt minus 1, Lindbom minus 4,2, Carter Hart auch minus 4,2, trotz dieser 6 Siege übrigens. Also das ist ja etwas, wo er da schon seine Zahlen korrigiert hat wahrscheinlich. Und Aiden Hill sage und schreibe minus 14,2 in nur 17 Partien. Jedes zweite Spiel ein Tor mehr, als er normalerweise kassieren sollte. Das spricht jetzt auf der Torhüterposition nicht für die Vegas Golden Knights. Und wenn wir dann auf die andere Seite schauen, da ist Karel Vejmeka mit plus 6,9 als Goal Save Above Expected Wert. Er hat die meisten Spiele, glaube ich, mit 64, weiß gar nicht, ob in der ganzen Liga oder zumindest in der Western Conference. Er hat die meisten Siege in der Western Conference, nämlich 38. Gegentorschnitt war 2,75. Die Fangquote war unter 90%. Aber wie gesagt, wenn der Goal Save Above Expected erstmal positiv ist, dann spricht das ja dafür, dass er trotz der schlechten Fangquote seinem Team in dem ein oder anderen Spiel durchaus helfen konnte. Wenn wir weitermachen mit vielleicht auch dem Vergleich, dem direkten Vergleich dann bei den Stürmern, wenn wir jetzt schon die Torwartposition an der Stelle ein bisschen abgehakt haben, dann war Jack Eichel der Top-Stürmer der Vegas Golden Knights, die meisten Punkte zumindest gesammelt, 90 insgesamt, 63 Vorlagen waren mit dabei. Die meisten Tore hat bei den Vegas Golden Knights Pavel Dorofeev geschossen. Der hat 37 Mal getroffen. Alle Spiele übrigens mitgemacht. Eichel hat 8 verpasst. Mark Stone hat mal wieder 22 verpasst, aber trotz nur 60 Partien 28 Tore gemacht. Es ist ganz interessant, die Verteilung bei den Toren bei den Vegas Golden Knights. Sie haben einen mit 30 Toren, nämlich Dorofeev. Dann kommen 5 Spieler, Stone, Eichel, Mana, Hertl und Barbashev mit 20 oder mehr Treffern und 3, die zweistellig gescored haben, Riley Smith, Brett Howden und mit Jay Theodore auch ein Abwehrspieler. Das ist so ein bisschen etwas, wo man sagen kann, das könnte ein Problem werden für die Vegas Golden Knights, dass die Abwehrspieler nicht so unterstützt haben, die Offensive. Aber sie haben mit Rasmus Andersson jemanden, der hat in 33 Partien 7 Tore erzielt und der ist vor allem in den letzten Wochen wesentlich besser in Form gekommen, kam ja von den Calgary Flames, spielt jetzt mittlerweile zusammen mit seinem alten Mannschaftskollegen, mit Noah Hannafin, und die haben sich auch dann unter John Tortorella wesentlich besser gefunden. Er hat die Offensive ein bisschen mehr unterstützt, da hatte ich ja auch in der Folge über die Trainerentlassung drüber gesprochen, dass sie im Grunde auch einen anderen Stil gespielt haben. In der Verteidigung, Alex Pietrangelo wird ihnen weiterhin fehlen. Der ist vielleicht näher am Karriereende, als dass er überhaupt an einem Einsatz ist in einer normalen Playoff-Runde und in einer normalen NHL-Partie. Und ja, da ist es so, dass eben jetzt etwas besser die Defensive stand. Sie ist nicht ganz so kompakt, wie sie das vielleicht noch zu den Zeiten, als sie die Meisterschaft gefeiert haben, 2023 war, aber sie sind zumindest wieder etwas besser in Form und vor allem eben auch die Balance stimmt, dass man da auch erwarten kann, dass die Angriffe besser eingeleitet werden und ähnliches. Auf der Gegenseite war der erfolgreichste Stürmer, was die Punkte betrifft, Clayton Keller. Der hatte 88, was die Tore betrifft, Dylan Gunther. Der hat Utah angeführt mit 40 Treffern, auch da die Verteilung mal, was sie für Torschützen hatten. Sie hatten Gunther mit 40, Nick Schmaltz mit 33 Toren. Dazu Keller, JJ Peterka, Lawson Kraus und Logan Cooley mit 20 oder mehr, also nochmal 4 und jeweils auch noch 4 Spieler. Carcone, Yamamoto, Sergachev und Barrett Hayton mit 10 oder mehr Treffern. Auch da nur Sergachev zweistellig getroffen als Verteidiger. Auch das ist vielleicht ein Stück weit etwas, was sie von anderen Teams unterscheidet. JJ Peterka habe ich genannt. Aus deutscher Sicht leider so ein bisschen ein Rückschritt, obwohl er ja die große Verpflichtung war für Utah im letzten Sommer. Ist es ihm, finde ich, noch nicht so gelungen, Fuß zu fassen, wie ich mir das auch vorgestellt hatte. Also er hat jetzt zum dritten Mal hintereinander weniger Tore erzielt. Es ist relativ wenig, was diesen Rückschritt betrifft. Er hatte 28 vor 2 Jahren, letztes Jahr 27 und jetzt 25. Aber trotzdem ist das eben erstmal eine Tendenz und nach 2 Jahren vielleicht auch schon eine, die so ein bisschen Substanz hat. Er hat wesentlich weniger Spielzeit gehabt als im letzten Jahr. 2 Minuten weniger als in Buffalo. Liegt aber vielleicht auch daran, dass er nicht so gut getroffen hat. Also da ist immer natürlich dann das eine auch ein Faktor für den anderen Wert insgesamt. Was gibt's sonst noch zu sagen? Wir gehen vielleicht direkt mal in die Lineups mit rein. Bei den Vegas Golden Knights vorne Jack Eichel, Mark Stone und Mitch Marner. Und da würde ich sagen, wenn die wirklich so in dieser Form spielen in der Reihe, dann ist das eine der am schwierigsten zu bespielenden Reihen für die Gegner. Denn die sind alle drei in der Lage, Tore zu machen. Die sind alle drei aber auch sehr, sehr gut defensiv. Bei Stone sowieso schon länger bekannt. Auch Marner, einer der besten Two-Way-Player, was die Stürmer betrifft in der Liga. Und Jack Eichel hat sich eben auch zu jemandem entwickelt, der nicht nur seine Mitspieler einsetzen kann, sondern der auch dafür sorgt, dass der Gegner nicht so zum Zuge kommt. Also auch defensiv wesentlich verbessert, als er das noch vor ein paar Jahren war. Und ja, sehr, sehr gute erste Reihe. Es sei aber gewarnt, bei Mitch Marner wissen wir alle, und da gibt es natürlich auch wieder Stimmen, die sagen, die Kritik war zu harsch. Er hat einfach in den Playoffs in Toronto nicht ansatzweise die Leistung gezeigt, die er zeigen konnte in den Partien 1 bis 4 einer Serie. Und danach ab Spiel 5, war das schlecht für das Gehalt, was er bekommt und eben auch für die Erwartungen, die er selber auch geweckt hat. Das ist ja auch immer ein Vergleich mit dem Mitch Marner aus der regulären Saison und dem Mitch Marner zu Beginn einer Playoff-Serie. Dementsprechend da vielleicht dann auch nochmal so eine kleine Warnung, dass das natürlich auch bei den Vegas Golden Knights passieren kann. Die zweite Reihe, Brett Howden, Pavel Dorofeev und Ivan Barbashev. Dorofeev sicherlich da das Kernstück dieser zweiten Reihe, sehr, sehr gefährlich, aber er trifft halt auch häufig im Powerplay. Das heißt also, warten wir auch da mal ab, wie die bei 5 gegen 5 spielen können. Dritte Reihe, Thomas Hertl, Riley Smith, Keegan Kolesar. Hertl gut, aber auch finde ich, schlechter geworden, seit er in Vegas ist, hat nicht mehr das Niveau, was er teilweise in San Jose hatte. Riley Smith, der alte Rückkehrer, naja, und Keegan Colasar, physisch würde ich sagen, unbequem und hinten auch eine Reihe, die ein bisschen wehtun kann. Cole Smith, Center-Position hat Nick Doubt und Colton Sissons. Aber eben, wenn wir da schauen, die Center-Position ist nicht ganz so gut besetzt im Vergleich zu anderen Gegnern. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei Utah dann schon ein Problem sein könnte, aber zum Beispiel gegen Edmonton oder auch gegen andere Teams, die dann später im möglichen Western Conference-Finale folgen könnten, kann das dann zu einem Problem werden für die Vegas Golden Knights. Die Defensive auch nochmal schnell drauf geschaut, hatte ich eben schon ein bisschen erwähnt. Braden McNabb, Shea Theodore, das erste Paar. Finde ich eine gute Kombi, Offensive, Defensive, das passt als Mix. Noah Hannafin, Rasmus Andersson, habe ich drüber gesprochen, dass die beiden sich auch so langsam gefunden haben, vor allem Rasmus Andersson, dass der jetzt mittlerweile gut angekommen ist in Vegas und das könnte jemand sein, der ihnen auch nochmal so einen Schub gibt in den Playoffs, der ein bisschen hilft, der das ein oder andere Tor macht, vielleicht auch im Powerplay. Das ist sicherlich etwas, was ein Vorteil sein kann und hinten Lausanne und Keaton Korzak, ja, ein solides drittes Paar, die dürfen ihnen natürlich keine Spiele verlieren. Aber da darf man auch nicht so viel erwarten von dieser dritten Reihe. Wir gehen nach Utah zum Mammoth und schauen, wie da die Kombinationen aussehen. Vorne Nick Schmaltz, Lawson Kraus und Clayton Keller. Finde ich eine gute Kombi. Solide erste Reihe, sicherlich nicht eine der besten ersten Reihen der NHL, aber das muss ja auch gar nicht sein, weil die zweite auch nicht so schlecht ist. Logan Cooley, Dylan Gunther und Kyla Yamamoto, auch die finde ich als Kombination okay. Dritte Reihe, Kevin Rooney, Michael Carcone und JJ Paterka. Paterka in der dritten Reihe ist schon auch irgendwie ein gewisser Luxus. Alle, glaube ich, relativ schnell, finde ich, vom spielerischen her, vom Gefühl her, schon etwas, wo vielleicht so ein bisschen die Jugend auch mit dabei ist, das Tempo ein Faktor werden kann, wenn es ihnen gelingt, das in den Playoffs dann auch aufs Eis zu bringen. Traditionell ist es ja eher so, dass dann ab der Playoff-Phase die Teams, die eher offensiv spielen und die eher auf der Offensive basieren, eher Schwierigkeiten auch bekommen gegenüber anderen Mannschaften. Also weiß ich nicht auch, ob Vegas sich wirklich gerne in einen offenen Schlagabtausch da einlassen möchte, sondern eher vielleicht dann aus Sicht der Vegas Golden Knights so ein bisschen das Eis auch oder die Eisfläche verkleinern möchte, in Anführungsstrichen, durch gute Positionierung. Also das wird man auch sehen, welches der beiden Teams so ein bisschen den Stil durchdrücken kann. Bei Vegas ist zum Stück weit auch die Frage, welchen Stil haben sie denn jetzt? Hat sich das wirklich verändert dann mit John Tortorella? Vierte Reihe, Kevin Steenlund, Brandon Tanev und Liam O'Brien. Ich glaube, bei Tanev, einmal drauf geschaut, wenn ich mich richtig erinnere, hat er nicht ein Tor gemacht die Saison. Genau, null, da hatte Pech jetzt zum Schluss. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, wo du sagen musst, da braucht Utah das ein oder andere Tor, in irgendeiner Form dann auch dort Spiele gewinnen zu können. Also das wäre schon sehr, sehr gut für sie. Verteidigung, Mikhail Sergachev und Mackenzie Weegar. Weegar ist auch jemand, der ein X-Faktor sein kann. Für Utah kam ja auch kurz vor der Trade-Deadline, war bis vor kurzem noch Mannschaftskollege auf der anderen Seite eben dann mit Andersson. Und der hat viel, viel Erfahrung. Generell muss man sowieso sagen, also was Stanley Cups zum Beispiel betrifft, Sergachev und Ian Cole haben jeweils zwei Stanley Cups gewonnen damals mit der Tampa Bay Lightning. Und dazu kommt noch Nate Schmidt, der zum Beispiel auch schon mal in Vegas gespielt hat, dort ziemlich erfolgreich war, aber auch letztes Jahr mit Florida einen Stanley Cup gewonnen hat. Also auch der ist im zweiten Verteidigerpaar mit John Marino zusammen. Auch das gefällt mir. Und Ian Cole, Sean Dursey, wenn er denn spielt, das wäre eine richtig gute Defensive. Bei Dursey ist so ein bisschen ein Fragezeichen. Das kann etwas sein, wo sie eine Schwäche haben, wo ihnen jemand fehlt. Aber insgesamt finde ich die Defensive von Utah auch nicht so schlecht. Und vor allem, wie gesagt, Mackenzie Weegar ist auch für mich jemand, der wirklich einen Unterschied machen kann, weil er Erfahrung hat, weil er auch eben weiß, wie man in den Playoffs spielt. Klar, kein Stanley Cup gewonnen, aber trotzdem eben auch sehr, sehr gut dort reinpasst, finde ich, zusammen mit Sergachev. Und das ist etwas, wo, ja, also ich sag mal, wenn Utah eine Chance haben möchte und wenn Utah diese Serie vielleicht sogar gewinnen könnte, dann wird sicherlich Mackenzie Weegar ein Faktor sein und jemand sein, der da sehr, sehr gute Leistung dann eben entsprechend auch mit aufs Eis bringt. Das kann ich mir an der Stelle dann durchaus vorstellen. Wenn ich auf der Seite von Vegas darüber gesprochen habe, dass John Tortorella lange nicht erfolgreich war, was Playoffs betrifft, dann ist es natürlich so, dass auf der anderen Seite sein Gegenüber André Tourigny noch gar nicht erfolgreich war in den Playoffs. Der hat zum allerersten Mal eine Mannschaft in die Endrunde geführt. Seit 2021 ist er Coach in der Franchise, war ja in Arizona mit dem Team, ist dann zusammen umgezogen und hat die Mannschaft jetzt kontinuierlich verbessert. Platz 8, Platz 7, Platz 7, Platz 6 und jetzt eben mit Platz 4 und dem ersten Wildcard-Platz die Playoffs erreicht. Aber natürlich fehlt ihm da ein Stück weit eben auch die Erfahrung, die John Tortorella hat. Und wie gesagt, es hatte ja auch vor allem Teamgründe, warum speziell jetzt die Philadelphia Flyers in den letzten Jahren kein Kandidat für die Playoffs waren. Wenn ich mir das Ganze insgesamt anschaue, ich hatte über Special Teams gesprochen zum Beispiel, da muss man aber auch sagen, dass das Powerplay von Utah in den letzten Wochen und Monaten besser geworden ist, dass das eher nah dran war an dem, was Vegas vorher gezeigt hat. Jetzt gibt es natürlich aber wieder diese 8 Spiele, wo Vegas sehr, sehr gut drauf war. Man muss natürlich auch einordnen, habe ich ja da auch schon in der Trainerfolge gesagt, dass die Gegner nicht unbedingt so stark waren, dass man da jetzt irgendwie Vegas sagen muss, hey, ihr habt jetzt irgendwie alles weggeschossen, was da an super Teams auf euch zukam. Ich will mal einmal kurz gucken, welche Gegner das jetzt eigentlich genau waren in den letzten 8 Partien. Also, sie hatten Vancouver, Calgary, der einzige, ich sage jetzt mal, der Supersieg war der in Edmonton, ein 5-1, dann wieder Vancouver, gegen Seattle haben sie verloren, gegen die Avs nach Overtime gewonnen, Winnipeg und wieder Seattle. Also es war jetzt nicht die Creme de la Creme, sie haben das an Spielen, was sie gewinnen mussten, auch gewonnen und sich dadurch diese Pacific Division geholt. Und jetzt geht es nochmal neu los. In Nordamerika war Utah bis vor ein paar Wochen, glaube ich, so ein Team, wo man gesagt hat, denen trauen wir auch ein Upset zu. Je nachdem, wer denn da aus der Pacific rauskommt. Lange Zeit sah es ja nach Anaheim aus. Aber jetzt sind es eben die Vegas Golden Knights geworden. Und so cool ich die Story finde mit Utah, auch mit dieser Pseudo-Zamboni, die da der Zemeth, die da speziell umgebaut wurde, auch mit J.J. Pataka als deutschem Spieler mit dabei, tue ich mir wirklich schwer, sie gegen Vegas als Sieger zu sehen. Die Golden Knights haben viel Qualität gehabt. Das war ja auch vor der Saison und auch zu Beginn der Saison nicht umsonst so, dass man gesagt hat, okay, das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr gut spielen kann, aber sie haben das nie so richtig aufs Eis bringen können bis jetzt April. Zum Beispiel habe ich mir auch noch aufgeschrieben, von Ende Januar bis Ende März hatten sie 5 unterschiedliche Losing Streaks von 3 oder mehr Spielen. Das heißt, Vegas hat 5-mal 3 oder mehr Spiele hintereinander verloren und das nur von Januar bis März. Also das spricht ja nicht dafür, dass es ein Spitzenteam ist. Auf der anderen Seite haben wir diese 7 Spiele eben zum Schluss dann auch gesehen. Die Qualität ist da, die Frage ist nur, können sie das umsetzen? Und bevor ich den Tipp abgebe, schauen wir doch einfach nochmal auch ein bisschen auf die 4 bisher angesetzten Partien. Es geht los am Montag, den 20. April um 4 Uhr morgens, Vegas zu Hause gegen Utah, dann am Mittwoch, den 22. April um 3.30 Uhr, nochmal Utah zu Gast in der T-Mobile Arena. Dann geht es ins Delta Center am Samstag, den 25. April um 3.30 Uhr, Vegas zu Gast zum ersten Playoff-Spiel in Salt Lake City und Spiel Nummer 4 ist noch gar nicht terminiert, soll stattfinden am, hier steht jetzt Montag, dann wird es wahrscheinlich deutscher Zeit, Dienstag, den 28. April sein. Also lassen wir uns da überraschen, wann dann die Partie terminiert wird. Ja, und mein Tipp und damit auch der Hinweis nochmal auf die Bracket Challenge. bracketchallenge.nhl.com und dann, wenn ihr nach dem Bracket Sportpass sucht, also die ersten 8 Buchstaben von Sportpassion, da könnt ihr da mitmachen. Ihr könnt übrigens so ein Bracket auch verschiedenen Ligen zuweisen. Also wenn ihr einmal eure Auswahl getroffen habt und gesagt habt, okay, das sind meine Tipps, dann könnt ihr da an der Stelle einfach dieses Bracket nehmen und den anderen Ligen zuweisen, nicht nur Sportpass der Liga, die ich eingerichtet habe, sondern allen anderen möglichen auch. Und ich sage in meinem Bracket, dass sich die Vegas Golden Knights in 6 Partien durchsetzen werden gegen den Utah Mammoth und dann in die zweite Runde der NHL Playoffs einziehen. Ihr könnt was anderes tippen, könnt ihr sehr, sehr gerne machen und ihr könnt auch Feedback geben. Schaut einfach mal in die Shownotes oder dann eben entsprechend auch hört rein am Ende. Jetzt ins Outro, da gibt es diverse Möglichkeiten, wie ihr mich erreichen könnt und dann eben auch eure Meinung mitteilen könnt zu diesen Vorschau-Sendungen. Und das war jetzt die vorletzte. Es bleibt nur noch die Serie zwischen den Edmonton Oilers und den Anaheim Ducks. Das ist tatsächlich auch die letzte, die startet. Erst am Montag, den 20. April, wird das Ganze losgehen und dementsprechend habe ich das auch so ein bisschen bei meiner Planung berücksichtigt. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.